Moin und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Wir sind Sonja Böhm
und Michael Schütt
und wir arbeiten bei Bestattung Michael Schütt.
Heute sind wir wieder ein Stück unterwegs gewesen. Genauer gesagt sind wir in Stendal im Krematorium und uns gegenüber sitzt nicht nur Stefan Böcker, seines Zeichen Betriebsleiter hier im Stendaler Krematorium, sondern auch Techniker David Pommerening. Hallo.
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 Und es ist das erste Mal, es ist ein Novum, dass wir hier zu viert sitzen. Zu dritt habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber zu viert halt noch nicht. Und ich freue mich drauf. Stefan, wir fangen mit dir an. Stell dich bitte einmal vor.
Ja, ich bin der Stefan Böcker, bin 50 Jahre alt, werde jetzt demnächst 51. Ja, komme aus Sangermünde, habe eine 24-jährige Tochter. Ja, mach den Job aus Leidenschaft.
Klasse. Und David?
Hallo, ich bin der David, bin 34 Jahre alt und arbeite hier in Stendal und mache den Job auch aus Leidenschaft und mit viel Freude.
Klasse. Stefan, wie kam es, dass du Betriebsleiter im Krematorium geworden bist?
Ich war vor dieser Zeit ein reiner Vertriebler und wollte mich einfach beruflich verändern. Auch ein bisschen in der Führung, was in dem Unternehmen halt nicht möglich war. Und bin eigentlich durch einen guten Freund an den Herrn Balk gekommen. Man hat mir signalisiert, dass hier ein Betriebsleiter gesucht wurde. Und dann habe ich mir das hier mal angeguckt. Ja, aber auch so richtig. Also wir haben uns hier getroffen, da war das auch noch ein bisschen Baustelle. Ich bin dann auch mal in eine Kühlung gegangen, habe auch mal die andere Seite des Ofens. Bin dann erstmal wieder nach Hause gefahren, habe gesagt, ich schlafe da eine Nacht drüber, mal gucken, wie ich damit umgehe. Mhm. Bin damit vorher auch noch nie in Berührung gekommen. Haben uns dann aber schnell geeinigt und ich habe für mich entschieden, dass das wirklich das ist, was ich möchte, ja.
Ja, nur für unsere Zuhörer, Herr Balk ist der Geschäftsführer von dem Krematorium.
Genau.
Oder von den Krematorien, weil es sind ja insgesamt drei.
Drei Stück.
Genau.
David, welche technischen Voraussetzungen sind nötig, um in Deutschland ein Krematorium zu betreiben?
Ja, die technischen Herausforderungen sind relativ hochgestrickt. Da haben wir zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Einmal die baurechtliche Ebene, die jetzt erstmal, man muss beantragen, man muss eine Begehung machen, ob das überhaupt geeignet ist, wo man ein Krematorium erbauen kann im Industriegebiet. Und dann haben wir noch die zweite Komponente, das ist die Bundesemissionsschutzverordnung. Die weist aus, welche Anforderungen an die Anlage und an das Umfeld gestellt werden müssen. Also Thema Luftreinhaltung, Rauchgasreinigung und generell der Kremationsprozess ist da geregelt.
Und habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass Menschen dagegen sind, dass ein Krematorium gebaut wird, auch wenn es ein Industriegebiet ist? Oder gibt es manchmal auch Stimmen dagegen?
Also ich kann mich nur daran erinnern, der ursprüngliche Erbauer, der Volker Klose, der hier das Krematorium erbaut hat, wir sind hier im Stendal im langen Weg auch ganz hinten. Er wurde auch ganz hinten platziert. Ich glaube, die Hürden waren da schon hoch. Ja. Jetzt das hier zu erweitern, ich glaube, da sind die Widerstände nicht mehr ganz so groß. Aber ich denke schon, dass es da oftmals Widerworte gibt oder auch Missempfinden dagegen, weil man sich mit dem Thema auch nicht so auseinandersetzt.
Also das ist zumindest meine persönliche Meinung. Der Grund, warum die Krematorien immer außerhalb stehen, ist einfach, weil der normale Mitbürger beschäftigt sich gar nicht mit dem Tod und der möchte nicht jeden Morgen die Tür aufmachen und damit konfrontiert werden. Das ist eigentlich für mich der Grund, warum wir hier so außerhalb immer stehen. Mhm. Aber das hast du halt überall, ja. Also du bist überall außen vor.
Und diese Frage kam mir halt auch wieder in den Sinn, weil es ja nicht nur bei Krematorien, sondern auch bei Kindergärten ist. Ja. Also es gibt ja immer, es sind alles Sachen, die wir brauchen in der Gesellschaft. Auch Krematorium werden benötigt. Da können wir davon ausgehen, dass das im Moment die Bestattungsart in Deutschland ist, die am meisten genommen wird, nämlich die Feuerbestattung. Aber keiner möchte das Krematorium sehen oder auch nicht wissen, wo es ist und auch nicht mal hingehen. Ich kann nur nach meiner Begehung oder mal wieder hier zu sein, sagen, dass es ein wunderschöner Ort ist. Und so wie uns das Krematorium heute Morgen gezeigt habt, eines der saubersten, schönsten, toll durchdachtesten Konzepte, die ich je gesehen habe für ein Krematorium. Und ich durfte schon viele Krematorien sehen und begutachten oder vielmehr besichtigen. Großes Kompliment erstmal an euch. Und ich finde, so ein Krematorium gehört eigentlich nicht in ein Industriegebiet an die letzte Straße, sondern es gehört in die Gesellschaft rein.
Ja. David, du bist ja der Techniker. Was habt ihr für Öfen? Du darfst gerne ergänzen, Stefan.
Ja. Wir haben jetzt derzeit zwei Heinecke Flachbettöfen mittlerer Ausfertigung. Das heißt, wir können da Verstorbene bis zu 350 Kilogramm einfahren. Diese Öfen sind auch für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Das heißt, sie können wirklich das schwere Gewicht und auch hohe Temperaturen ab. Zukünftig ergänzen wir unseren Standort noch mit einer dritten Linie, diesmal von IFZW, Internationaler Förderungsbau Zwickau. Die bauen Etagenöfen. Das ist, Verbrennungsprinzip ist gleich, nur die Ascheentnahme erfolgt anders. Und dieser Ofen ist dann eine schwere Ausfertigung. Da können wir Verstorbene mit Sarg bis zu 450 Kilogramm kremieren.
Wenn ich es richtig gelesen habe, kremiert ihr mit Gas? In den Niederlanden gibt es mittlerweile ein neues Verfahren elektrisch. Wisst ihr darüber und oder plant ihr darum?
Ja, wir wissen über die Thematik Bescheid. Ist auch immer wieder im Gespräch. Derzeit ist die Technik noch nicht so ausgereift, dass es für einen Dauerbetrieb reicht. Also okay. Die baulichen Anforderungen sind sehr hoch, weil dort in diesem Ofentyp die Heizspiralen im Stein verbaut werden. Okay. Es ist ein bisschen anderes Verbrennungsprinzip. Da wird der Ofen quasi erhitzt. Bei uns wird die Atmosphäre durch das Gas-Luft-Gemisch erhitzt und später ist es ein Selbstentzündungsprozess, der immer wieder angefacht wird. Und wenn da ein Schaden an der Heizspirale passiert, steht der Ofen lang. Also die Technik ist noch nicht so ausgereift, dass man sagen kann, man kann jetzt Dauerbetrieb damit betreiben. Wir haben es aber dennoch im Blick und sind der Technologie gegenüber offen.
Wenn ein Verstorbener zu euch kommt, gibt es ja verschiedene Wege. Wie ist der Ablauf dann bei euch?
Also wenn der Verstorbene bei uns eintrifft, wird erstmal alles sorgfältig geprüft, dokumentiert. Der Verstorbene wird gewogen und wird im Kühlraum verwahrt. Anschließend wir arbeiten mit einem Power-Order, aufgenommen. Papiere werden fertig gemacht. Er wird für die zweite Leichenschau vorbereitet, heißt entkleidet. Ja, wir haben eine tägliche Leichenschau. Die findet das ca. 17 Uhr statt. Ja, und dort wird auch nochmal alles abgeglichen, alles, ja, da ist immer ein Techniker von uns mit dabei, zum Großteil auch der David. Ja, so ist der Ablauf, ja.
Stefan hat eben Power Ordo erwähnt. Power Ordo ist unser Bestattersystem, wo wir alle Details für eine Bestattung drin haben.
Da wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dort können wir die digital sichern. Das heißt, wir arbeiten papierlos. Ja.
Ja.
Es ist das einzige Programm, was zusichert, 30 Jahre, da ist ein tägliches Update.
Ja,
richtig. Ja, eine Sicherung. Und ja, ihr müsst das 10 Jahre aufheben, die Akten. Und wir haben da 30 Jahre digital, papierlos.
Ja. Das war mit einer der Gründe, warum wir uns auch für euch entschieden haben, weil ihr mit Power Auto zusammenarbeitet und weil wir mit Rapidata insgesamt, das Rapidata ist die Firma, die Power Auto zur Verfügung stellt. Und mit diesem System arbeiten wir halt auch und deswegen haben wir zusammen als Krematorium Stendal und Bestattung Michael Schütt eine tolle Schnittstelle, wo wir alles drauf live verfolgen können, was mit Verstorbenen, wann, zu welchem Zeitpunkt auch passiert ist.
Ja.
Und gerade diese digitale Lösung ist etwas sehr Zukunftsorientiertes, was ich finde auf jeden Fall heutzutage sein muss. Und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich. Nicht, dass es nur ein sehr, sehr modernes Krematorium ist, sondern auch, dass die digitale Lösung vorhanden ist.
Du hattest eben schon erzählt, der Ofen für Adipöse, der kommt. Für adipöse Menschen, also beziehungsweise ihr habt ja schon einen Ofen bis zu 350 Kilo. Der nächste, der neue Ofen, der, wenn ich mich nicht täuscht, bis im Januar.
Bis 450 Kilo.
Genau. Januar, Februar.
Ja. Genau. Januar, Februar. Dürfen Pappsärge verbrannt werden bei euch?
Also nein. Also wir lehnen das aus Pietätsgründen ab.
Okay.
Man muss mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Der Kremationsprozess lebt auch von dem Sarg. Es gibt ja jetzt auch in der Erdbestattung die Form, diese Tuchbestattung, dass sowas möglich ist. Für uns ist es wichtig, dass der Verstorbene im Sarg kommt, angeliefert wird, aus hygienischen Gründen, aber auch aus pietätsvollen Gründen. Wir wollen ja den Leichnam würdevoll dem Feuer übergeben. Das passiert bei uns teils maschinell und demzufolge ist der Sarg unabdingbar.
Okay.
So ein Pappsarg hat da zu viele Risiken und bringt auch keinen richtigen Eigenwert mit, um den Kremationsprozess erstmal in Gange zu bringen. Es gibt auch Sonderfälle, dass zum Beispiel ein Verstorbener angehalten werden muss, weil es ein nicht natürlicher Tod ist. Das heißt, die Verweilzeit erhöht sich länger als die Kremationsfrist, weil die Staatsanwaltschaft da jetzt noch involviert ist. Und wenn dann Flüssigkeiten aus dem Verstorbenen austreten, was dann einfach im Verwesungsprozess stattfinden kann, würde die Pappe aufweichen und ein sicherer Transport zum Ofen und in den Ofen wäre nicht mehr gegeben. Aus diesen Gründen schließen wir das für uns kategorisch aus. Aus diese Pilzsärge, was jetzt neu auf den Markt kommt, ist für uns da kein Thema, weil die Kremation wirklich von dieser Startenergie des Holzes lebt.
Okay.
Und dann darfst du auch nicht vergessen, bei den Pappsärgen ist ja wirklich bis 120 Kilo und die sichern das nur für 4 Tage zu.
Okay.
Ja, dass da nicht aufweicht.
Und ist es bei Pappsärgen auch so, dass man, wurde mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch wegen den Filteranlagen in einem Krematorium ein bisschen kritisch ist, weil so wie wir das irgendwie als Kinder kennen, wenn wir Zeitungen verbrannt haben oder mit Zeitungen Feuer angemacht haben, sieht man ja auch, dass größere Aschepartikel nach oben steigen.
Genau. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, den man mit erwähnen kann. Aber prinzipiell, Pappe und Papier brennt immer sehr schlecht. Das sagt dann jeder Schornsteinfeger. Das wäre auch nochmal ein Risiko. Wir haben eine gute Filteranlage und einen Vorfilter, der das abscheiden kann. Aber das Risiko, umso größer die Flugpartikel werden, umso größer ist auch das Risiko, dass da auch was hinten auf dem Filter gelangen kann und das dann für Betriebsstörungen sorgen kann. Genau.
Ja. Ja. Wir bekommen ganz, ganz oft auch die Frage von Angehörigen, wie viel bleibt eigentlich von einem Menschen übrig? Und da hat es eine, oder wie viel Kilogramm bleiben übrig? Und manchmal hört man ja, jetzt habt ihr gerade davon gesagt, und wir kommen auf dieses Thema anscheinend öfter zurück. Ihr habt einen Ofen auch für Menschen, die bis 350 Kilogramm wiegen. Bleibt die gleiche Menge übrig, wie von jemandem, der 80, 90 Kilogramm wiegt? Manchmal habe ich das Gefühl als Bestatter, wir setzen die Urne ja später bei, dass die Urnen unterschiedlich schwer sind. Mhm. Woran liegt das oder wie viel bleibt generell übrig?
Genau, in der Regel bleibt ähnlich viel übrig. Das hängt von der Knochendichte, der Knochenstruktur ab, auch vom Alter. Man muss mal gucken, Osteoporose, Knochenschwund, da wirkt sich das auch schon mal ein bisschen aus. Adipös heißt nicht, dass gleich mehr übrig bleibt, dann haben wir einfach einen höheren Wasserfettanteil oder auch gegebenenfalls, wenn es ein schwerer Mensch ist, auch einen höheren Muskelanteil. Ja, wenn man vorstellt, Arnold Schwarzenegger, wenn wir den einäschern, ist viel Eiweiß drin, dann bleibt ähnlich viel übrig. Wir sagen so zwischen 500 Gramm und 5 Kilo circa, je nach Alter. Wir haben ja auch Babys oder Föten, die mit einäschern werden, die haben ja gar keine Knochen übrig, da bleibt ja in Summe nichts Festes, Kalkhaltiges übrig.
Ja.
Aber in 3,5 Kilo ist so der Schnitt bei uns. Ja, man erschreckt sich auch. Wir hatten auch schon mit Sarg, war dann angegeben 80, 90 Kilo. Wir haben ihn selber gewogen und auf einmal war die Aschekapsel auch bis oben mit voll. Da war eine sehr hohe Knochendichte vorhanden. Also das gibt es dann auch schon.
Ja.
Da hatten wir auch schon damals diesen Doktor David, der hatte so ja 9 Kilo, wo wir damals noch die XL, da mussten wir da eine separate Kapsel, ist für einen Bestatter natürlich wieder schwierig, neue Schmuckurne, größere Schmuckurne, ja. Loch muss größer gemacht werden und sowas dokumentieren wir dann auch bildlich und dass der Bestatter da Bescheid weiß und dann.
Das ist das Outcome sozusagen, was darf alles mit in den Sarg? Du hattest das vorhin in der Führung gesagt, was nicht rein darf. Und ich finde, das ist durchaus gut zu wissen für Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, also wir erlauben relativ viel. Es sollte nichts aus Glas mit in den Sarg, weil das nicht gut für den Ofen ist und auch nicht für das Überbleibsel, die Knochen, die dann übrig bleiben. Mitunter haben wir Plüschtiere, kleine Briefchen. Sowas kann alles mit dabei. Auch eigene Kleidung ist bei uns gestattet, was wir kategorisch ausschließen ist. Zum Beispiel, wenn es ein Motorradfahrer war, dass der mit Helm und Motorradluft kremiert wird. Feuerwehrleute mit ihrer richtigen Einsatzuniform, das geht nicht. So feuerhemmende Materialien, die da irgendwo drin sind, das wird ja auch mal angefragt. Weil ein Rocker war und gerne Leder getragen hat, ist es wirklich schon mal schlecht für den Kremationsprozess. Aber so ganz alltägliche Sachen und Sachen, die ja jemand lieb hatte, sehr gut. Was auch negativ ist, sind diese Erinnerungssteine, die werden öfters mal mit reingepackt, denn handschriftlich beschrieben. Ist auch immer schlecht. Die gehen auch mit durch den Ofen und werden dann auch knochenverarmt am Ende. Ist im Zweifel auch immer nicht so schön. Wenn sowas in eine Mühle gelangt, kann man nicht so gut aussortieren. Aber wir bieten auch an, wenn es sehr, sehr emotionale Erinnerungsstücke sind und die klein sind, dann packen wir die auch gerne mit in die Aschekapsel. Das wird bei uns dann auch dokumentiert. Ja. Und da freuen sich auch viele. Das wird auch gerne angenommen.
Super. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Abschied am offenen Sarg beim Bestatter vorher stattgefunden hat und die Angehörigen liegen noch etwas in den Sarg, ihr guckt nochmal rein, bevor kremiert wird, um zu gucken, ob dort auch gefährliche Gegenstände sind. Wir hatten vorhin auch mal über eine Flasche Alkohol gesprochen oder auch über das Lieblingsdeodorant, was dann vielleicht nicht mit in den Ofen sollte. Und das hattest du erzählt, wird tatsächlich entnommen von dem Sarg, weil es auch gefährlich ist für die Kremation und dann aber auch dokumentiert und gefragt, ob das zurück soll.
Genau.
Und das ist ja immer das Wichtigste daran, dass es mit dokumentiert wird. Jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit Energie und neue Energiekrise ist wegen den Brandherden, sage ich mal, in der Welt dazugekommen. Was hat die Energiekrise mit euch hier gemacht?
Die hat uns natürlich auch getroffen. Mhm. Ja, hat uns natürlich sensibilisiert, sage ich mal, dass unsere Prozesse wirklich so optimiert werden. Wir haben ein tolles Team, also dass auch wirklich jeder mitdenkt, um irgendwo, ja, nichts ist schlimmer, als wenn, ich sag mal, die nächste Einfuhr 5 Minuten länger dauert. Wenn ich das auf 10 Kremierungen mache, ist wieder eine Stunde. ja, da haben wir, die Touren werden effizienter geplant. Eigentlich so die ganzen Arbeitsabläufe, ja.
Ja. Wenn wir schon beim Team sind, wie groß ist denn das Team?
Wir sind jetzt hier 18 Mitarbeiter und sind ständig am Wachsen, ja.
Super. Das heißt, wir haben ja ganz häufig mit den Damen zu tun. Ich glaube, das sind 3 oder 4.
Drei.
Dann gibt es Techniker wie dich, David. Wie viele sind in deiner Obhut?
Genau, wir sind 7 Techniker derzeit über die Schichten verteilt. Und dann haben wir ja noch einen Überführungsdienst, unserer Fahrer. Die bilden dann den Rest. Und nicht nur den Rest. Wir haben ja auch noch eine Reinigungskraft, die uns tatkräftig unterstützt. Und dann kommen wir auf die 18 Mitarbeiter.
Du hattest jetzt gerade Überführungsdienst erwähnt. Finde ich eine interessante Frage. Wir hatten das kurz mal angeschnitten vorhin.
Ja.
Wie ist euer Einzugsgebiet? Von wo bis wo kommen die Bestatter?
Alles, was von unserem Standpunkt, von Stendal, sag ich mal, 3 Stunden entfernt ist, ist für uns lukrativ anzufahren. Ja, sind ja auch wirklich viel bei Fahrdiensten oder seit, wenn der Bestatter eine eigene Kühlung hat, dann fahren wir dahin, ja.
Also Hamburg ist definitiv, ja. Wissen wir ja, weil wir
sind ja Kunde bei euch. Ich sage jetzt mal hier, von Stendal aus agieren wir Hamburg, Berlin, Halle, Leipzig, Hannover, Magdeburg sehr viel. Ja, also.
Toll. Also habt ihr euch auch im gesamten Umkreis von 3 Stunden auch einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Also super, ja.
Was zeichnet euer Team aus?
Wir sind jung, sehr flexibel. Ja, ich kann mich hier auf jeden verlassen, was halt auch für mich wichtig ist. Dadurch, dass ich nicht jeden Tag hier bin, muss ich jemanden haben, so wie David, der den Hut auf hat, wo ich genau weiß, ganz in Ruhe ins Bett gehen und schlafen, es läuft. Ja. Mhm. Unsere Frauen, die arbeiten Hand in Hand, also ist wirklich, es ist ein eingespieltes Team, wir haben eine Weile gebraucht, ja David?
Ja.
Musst natürlich auch durchsortieren, ja, du musst immer welche haben, die eine Veränderung nicht mitgehen wollen, von die mussten wir uns dann auch mal leider trennen und ja.
Aber das merkt man auch, also man merkt, dass es ein besonderes Miteinander hier ist in eurem Hause und dass ihr alle toll miteinander umgeht und jeder weiß irgendwie, was zu tun ist. Und wenn ich das gesehen habe, also das ist ein Traum für jeden Arbeitgeber, David, wenn man das sieht, dass man draußen ist und wir haben vorhin noch eine Zigarette zusammen geraucht und du siehst, dass ein Rasenmäher nicht funktioniert, dann gehst du da hin und machst den wieder zum Laufen, so dass es auch draußen hübsch aussieht.
Genau, immer mit offenen Augen durchgehen.
Ja, genau, mit offenen Augen durchgehen und das ist halt super. Also von daher, klasse. Und
weil du jetzt nochmal sagst, Team, das ist ja auch für mich wichtig, also wenn wir einen neuen Techniker einstellen, ich gucke mir den mal vorher an. Ja, bin jetzt auch nicht so dieser Lebenslauf-Typ. Ja, auch wenn junge Menschen mal sich öfter mal was Neues probieren, das ist für mich völlig in Ordnung. Entscheidend ist, dass sie einen Probetag machen. Den machen sie im Technikerteam. Und danach bespreche ich das mit David, ob er reinpasst, ob er nicht reinpasst. Und dann wird entschieden. Ja.
Ja.
Weil David muss nachher mit ihm klarkommen und der Rest des Teams. Ja. Und so haben wir das eigentlich sehr gut aufgebaut, würde ich sagen.
So die Hand ab, genau. Bei uns ist es ja auch so, dass wir, haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, sind hier zwar ein Krematorium, aber wir haben ja sehr viele bestatterähnliche Tätigkeiten. Ja. Dadurch, dass wir der Amtsärztin oder den Pathologen und Rechtsmedizinern bei der Leichenschau assistieren, haben wir sehr intensiven verstorbenen Kontakt. Und das ist auch nicht so üblich für alle Standorte deutschlandweit. Das muss auch erstmal jeder können. Ja. Einen Verstorbenen nicht nur sehen, sondern auch mal anfassen. Das ist unser Tagesgeschäft. Und wer das nicht kann, ist eigentlich schon fast raus, würde ich sagen. Dieser technische Aspekt, den kann man sich immer noch mal beibringen lassen. Das ist eh immer individuell. Wir bekommen ja jetzt die neue 3. Ofenlinie. Da werden auch wir alle erfahrenen Kollegen auch noch mal neu geschult, einfach auf diese neue Software. Das ist einfach Learning by Doing. Die Abläufe sind immer ähnlich, aber dieser Umgang mit den Hinterbliebenen und mit den Verstorbenen, der ist hiermit am wichtigsten. Und der zeichnet uns ja auch aus.
Ja, und du hast halt wirklich oft Bewerber, sag ich mal, ja, die machen dann diesen Probetag und dann ja, von 10er bleibt vielleicht einer über.
Auch so mit denen, ich wusste ja gar nicht, dass ich hier so einen Kontakt habe. Die denken ja wirklich nur, die überführen die Sage von A nach B. Auch in der Technik denken die, okay, zum Ofen und der Rest passiert dann irgendwie.
Ja.
Also die setzen sich wenig mit auseinander. Das liegt aber auch daran, dass es derzeit noch sehr intransparent ist, was diese ganze Kremationsbranche macht. Und da finde ich schön, dass wir heute ein Teil davon sein dürfen, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Ja. Super.
Ja, und wir haben auch ergänzend nochmal sehr viele Tage der offenen Tür. Einmal meistens freitags für die Bestatter, dass sie sich den allgemeinen Prozess einmal angucken können. Und dann das Wochenende drauf, also Samstag, Sonntag dann für die Allgemeinheit. Dann sind die Öfen aus, dann zeigen wir einfach mal das Gebäude und führen die Leute durch, dass die auch erstmal wissen, dass es einen Ständer überhaupt diesen Standort gibt und wie modern der ist. Das wird gut angenommen und somit ist das eine gute Basis zum Wachsen.
Wann sind diese Tage?
meistens im Sommer. Dieses Jahr durch baubedingt findet der Tag der offenen Tür nicht statt. Nächstes Jahr dann wieder, meistens August, September. Also Juli, zwischen Juli und September. Wird dann immer am Wochenende angeregt, wird auch mal gut angenommen.
Ja. Wann ist das Ganze hier erbaut worden? Weil du hast gesagt vorhin, ja, es gab hier mal ein ganz altes Krematorium. Was ist damit passiert und was ist danach passiert?
Ja, das alte Krematorium wurde von unserem jetzigen Geschäftsführer, dem Herrn Balk, übernommen. Ja, es wurde eigentlich bis auf die Ofenhalle alles abgerissen und neu erbaut, ja. Mhm. Und eröffnet haben wir am 28.07.2022. Ja, da war alles fertig. Er hat das auch wirklich in einer sehr, sehr kurzen Bauzeit geschafft.
Mhm. Ja. Genau. Ursprünglich wurde das Krematorium im Jahr 2007 eröffnet durch den Herrn Volker Klose. Der hat das hier gebaut und geleitet und auch am Ofen mitgearbeitet. Das war jetzt, wir hatten ein kleines Familienunternehmen, ist denn stetig gewachsen. 2019 bin ich denn dazu gestoßen und noch ein anderer Kollege, der Herr Nerling, Richard. Wir sind jetzt die einzigen, die seitdem noch übrig sind. Das bietet einen sehr großen Vorteil, weil es auch nochmal ein ganz anderer Ofentyp war, ganz andere Abläufe. Und so sind wir auch immer gut, andere einzuarbeiten, weil wir wirklich die Bauphasen kennen, andere Programme kennen und auch andere Handhabungen kennen. Das ist schon ein großer Wissensschatz und davon lebt auch das Unternehmen. Ja, man sieht es oft auch bei neuen Kollegen, die jetzt so die aktuelle Version kennen. Die können sich das gar nicht vorstellen. Wenn jetzt mal irgendwie mal ein Rechner ausfällt oder so, dann sind die schon fast verzweifelt. Da wissen wir schon, okay, nimmst mal einen Stift oder das musst du nachtragen. Also das ist dann halt schon gut. Also ursprünglich 2007 erbaut und durch Herr Balk jetzt in die Zukunft geführt. Der alte Geschäftsführer guckt doch gerne mal rein und war halt schon im Rentenalter, hat das dann abgegeben und ist auch sehr stolz und zufrieden, wie sich das entwickelt hat.
Glaube ich.
Das glaube ich. Sein.
Ganz so langsam zum Schluss haben wir noch ein paar persönliche Fragen. Als ihr beide begonnen habt, im Krematorium zu arbeiten, haben wir gerade gehört, wann du angefangen hast, hattet ihr Skrupel, Verstorbene zu verbrennen?
Ja, das ist natürlich keine einfache Sache. Bevor ich jetzt im Krematorium angefangen habe, war ich vorher beim Bestatter tätig, wollte da eine Laufbahn einschlagen und hatte denn da schon gewisse Berührungspunkte mit Verstorbenen. Dann bin ich hier ins Krematorium gekommen und hier ist es ja nochmal ein bisschen umgekehrt. Für die Leichenschau wird entkleidet und der Bestatter gibt sich viel Mühe, wird schön hergerichtet, dann muss man es quasi wieder revidieren. Das war für mich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Am Ende werden die bei uns alle wieder vernünftig angezogen, soweit es geht, und schön den Feuer übergeben. Waren schon Skrupel, die Asche aufzubereiten. Ne, wenn diese, das fand ich sehr intim, da habe ich auch heute keine Probleme mehr mit, aber früher, als ich erstmal hieß, okay, jetzt musst du hier die Asche machen, ich dachte, okay, was muss ich jetzt machen? Dann haben wir es erklärt, mit Magneten da die Sachen raus und das erste Mal so Knochen anzufassen, das fand ich persönlich sehr intim, sehr komisch, haben wenig Leute Berührungspunkte mit, die finden erst das vorher schwierig, das fand ich wirklich, ist ja irgendwie das, persönlicher geht's ja kaum, ne?
Ja,
das war dann schon schwierig, aber so groß im Ganzen ist ja der Tod ein Bestandteil vom Leben und das ist eine sehr würdevolle Aufgabe, wenn man da wirklich mit viel Achtung daran geht. Ist die Aufgabe wichtiger als die Scheu davor.
Ja.
Tatsächlich, das lenkt dann schon so ein bisschen ab und irgendwann wird es auch ein Stück weit Routine.
Ja. Aber sehr sympathisch, dass du gesagt hast, wie intim das auch sein kann, wenn man halt auch nach einer Kremation die Knochen eines Verstorbenen anfasst. Mit wie viel Würde das hier gemacht wird, durften wir auch sehen.
Wie ist das für dich, Stefan?
Es war zum Anfang natürlich sehr ungewohnt, ja. Ich nehme an, das ist bei jedem so. Ja.
War es bei uns auch.
Das ist ja nur auch mal eine Branche, wo nicht, ich war da vorher auch gar nicht drin, das war auch völliges Neuland, aber ich habe mich da eigentlich relativ schnell mit arrangiert, ja.
Ja.
Das ist, weil wir machen das ja wirklich, ja, ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Ich freue mich, wenn hier welche eine Abschiednahme haben, den diesen Moment so schön wie möglich zu gestalten. Dafür sind wir denn da, ja. Das ist,
richtig, das ist ein sehr schwerer Moment für die Angehörigen, für alle Beteiligten. Und ich sag mal, ich finde es persönlich schwieriger, zum Beispiel in der Pflege, jemand beim Sterben zu begleiten, wenn man eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Wir haben dieses Zwischending. Wir möchten einen schlechten Moment so schön wie möglich gestalten. Das heißt, dass ein würdevoller Abschied stattfinden kann, dass die Leute die Zeit bekommen, die sie brauchen, um Abschied zu nehmen. Denn ist der Übergang zum Feuer, wo wir wirklich vom physischen Dasein hin zur Erinnerung gehen. So kann man es ja eigentlich bezeichnen. Weil dann ist danach von Menschen ja nichts mehr übrig.
Ja.
Das gestalten wir sehr würdevoll. Das ist eine große Aufgabe. Und demzufolge haben wir damit so viel zu tun, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob einen das beschäftigt. Schwierig wird es manchmal in Einzelfällen, wenn bei mir persönlich, wenn es so aus meiner Generation ist, 90er Jahre, da bin ich geboren, dann sieht man, wie endlich das Leben sein kann. Dann macht man sich schon mal für sich selber andere Gedanken. Und wenn jetzt wirklich Verabschiedungen sind, man mit den Angehörigen ins Gespräch kommt und dann wirklich Informationen über die Person kriegt. Denn es ist halt nicht nur ein Fall, den man quasi bearbeitet, sondern man hat wirklich eine richtige Kurzfassung der Lebensgeschichte. Das macht es dann auch nochmal speziell. Das sind dann auch Momente, die man gegebenenfalls mal mit nach Hause nimmt. Aber wir besprechen das im Kollegium, wir sind da sehr offen und ja, haben da keine negativen Folgen, die wir davon tragen, sage ich jetzt mal.
Habt ihr Partner zu Hause und redet ihr auch zu Hause über euren Beruf?
Also ich habe eine Freundin, ja, die ist auch Bestatterin.
Was für ein Zufall.
Ja, man redet, schon drüber, ja, das ist so. Aber es ist nicht so, dass es den Alltag jetzt steuert oder so. Ja, ich frage sie auch mal, Mensch, wie war ihr Tag? Hast du eine Beisetzung gehabt? Dann sagst du immer wieder, Mensch, Stefan, Abschiednahmen und das und jenes. Aber ja, mal kurz einen Tag ausgewertet und dann aber auch. Ja, weil wir haben beide gelernt. Früher war ich zum Beispiel der Typ, Mensch, machst du alles später mal, wenn du Rentner bist. Als ich hier angefangen habe, habe ich das komplett umgeändert. Ich weiß nicht, ob ich Rentner werde. Ja. Wie schnell jetzt alles zu Ende sein kann.
Ja.
Oder das Leben sich ändert. Und also ich hätte im Vorfeld nie gedacht, dass ich mal über so eine Vorsorge nachdenke oder so, ja. Mhm. Ich war ja immer auf so einer Überholspur. Es geht nur vorwärts, nicht mehr zurück. Aber was so eine Sachen betrifft, so Wünsche erfülle ich mir jetzt. Jetzt kann ich's, jetzt mache ich's, ja. Das ist wirklich wichtig.
Genau. Ich spreche auch mit meiner Partnerin drüber. Sie hat auch Kinder oder wir haben. Also ihr Kinder mit in die Beziehung gebracht, die waren auch schon hier. Meine Partnerin ist auch dann und wann mehr, guckt sich das an. Es ist bestimmt nicht unser Alltag, da wird wenig drüber gesprochen. Aber sie weiß, was hier abläuft, hat sich auch alles schon angeguckt. Und die Neugier ist am Anfang, wenn man über seinen Job spricht, sehr groß. Und danach relativiert sich das dann auch.
Ja.
Und wird dann wenig drüber gesprochen, außer wenn wirklich mal ganz besondere Sachen sind, die einen persönlich nahe gehen. Das hat ja jeder andere Steckenpferd. Ja. Dann spricht man mal drüber. Aber sonst freut man sich auch, wenn man Alltag hat.
Ja.
Wie sind die Reaktionen, wenn ihr im Freundeskreis auf einen neuen Freundeskreis trefft, bei Partys. Und dann fragt man ja gerne so, was seid ihr denn vom Beruf? Das ist ja meistens so die Einstiegsfrage. Was sind da so die Reaktionen?
Bei mir ist das nicht ganz so schlimm, wenn ich sage, ich arbeite im Krematorium. Aber wenn meine Freundin sagt, was sie beruflich macht, Bestatterin, das ist wirklich schlimm. Ja, also sie hat auch wirklich ein Problem, auch einen Mann zu finden, wenn immer das gekommen ist, was sie beruflich macht, wurde jetzt schon zum Problem.
Genau, bei mir ist das so, dass erstmal Neugier ist. Also wenn ich sage, okay, ich arbeite im Krematorium, und dann wird gefragt, was ich da mache, dann sage ich, ja, ich bin im technischen Bereich da tätig. Dann gibt es halt zwei Lager. Entweder die wollen davon gar nichts wissen, weil es ja Partystimmung ist, oder dann kommt die Neugier, dann wollen sie immer mehr wissen. Ja. Und kann man sich das angucken und was passiert da überhaupt? Ja, und also Neugier ist dann auch schon da. Ist 50-50.
Ja. Also ich kenne viele Bestatter und auch euch zähle ich mal dazu. Das ist ja der gleiche Bereich, wo wir alle arbeiten. Und ich finde, das ist immer so ein Partycrasher-Beruf. Genauso wie du sagst, wenn das, man gefragt wird, was machst du eigentlich für einen Beruf oder so, man sagt Bestatter oder man arbeitet im Krematorium, ist es genau das, was passiert. Entweder Leute wenden sich sofort ab oder man redet nur noch den ganzen Abend darüber.
Genau.
Wo man dann selber gar nicht mehr so an der Party mitnehmen kann. Und deswegen, also ich vermeide es sogar manchmal, richtig zu sagen, und weiche diese Fragen dann so ein bisschen aus, aber kommt immer auch so ein bisschen auf die Party drauf an.
Ja. Stefan, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber macht ihr euch Gedanken über eure Vergänglichkeit? Du jetzt ja, du hast es ja eben, wie gesagt, schon angesprochen. Wie ist das für dich als in den 90ern Geborener?
Ja, also macht mir da wenig Gedanken drüber. Wie gesagt, es ist immer dann präsent, wenn das die Geburt ja auch irgendwie in den 90ern liegt. Vorsorgen oder sowas habe ich noch nicht getroffen. Berate Leute gern, mach das, das ist wichtig zu Lebzeiten, aber habe da selber jetzt auch noch nichts für getan. Meiner Vergänglichkeit bin ich mir bewusst. Tatsächlich, seitdem ich auch angefangen habe, habe ich auch Sachen weniger aufgeschoben. Probleme eher angesprochen, lösungsorientierter irgendwelche Sachen angegangen und nicht wirklich auf die Zukunft verschoben, sondern mehr im Hier und Jetzt sein. Das ist dann schon eine gute Folgeerscheinung davon. Aber die Zukunft, würde ich sagen, ich blende sie noch aus, aber da Vorsorgen habe ich da nicht getroffen, werde ich aber auch jedenfalls irgendwann mal machen müssen. Und
hast ja noch Zeit.
Ja.
Sagt man so weiter als Bestatter-Mitarbeiter. Sehr schön.
Andererseits, wenn dein Umfeld weiß, was du dir wünschst und machst, dann braucht man ja auch keine Vorsorge.
Genau.
Darum geht es ja ganz häufig. Lieber Stefan, lieber David, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke hier ins Krematorium. Wenn im nächsten Jahr wieder ein Tag der offenen Tür ist, werden wir das auf unserer Homepage und beziehungsweise auf unserem Instagram-Kanal gerne veröffentlichen.
Sehr gern.
Damit andere Leute auch mal den Einblick eines Krematoriums bekommen können, wenn sie möchten.
Ja.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine Bewertung und über Sterne, da wo es möglich ist.
Gefällt euch dieser Podcast? Empfiehlt ihn gerne weiter und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Hier sind wir unter Bestattungen Michael Schütt zu finden.
Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.
Und euer Michael.
Dankeschön.
Pommerening.
Pommerening, ja.
Danke.
Sag das nochmal. Sag den Namen ruhig nochmal.
David Pommerening.
Pommerening.
Jetzt habe ich's.